Ich könnte euch jetzt eine Geschichte erzählen. Christian Hertler, kennt wahrscheinlich niemand, außer meine Mutter vielleicht. Oder kennt ihn jemand von euch? Gerhard auch, genau. Also es war mein Opa. Und weil ihn so gut wie niemand von hier kennt, könnte ich euch über ihn eigentlich alles erzählen. Weil niemand könnte mich widerlegen, weil ihr kennt ihn ja nicht. Und keiner weiß, wer er war. Wenn ich euch aber erzählen würde, Horst Seehofer ist gestern zum Islam konvertiert, dann könnte wahrscheinlich jeder von euch mir nachweisen, dass das nicht die Wahrheit ist. Weil jeder kennt Horst Seehofer, die Medien, das Internet, die Zeitungen sind voll von Informationen über ihn. Also bei bekannten Personen muss man sich an Fakten halten, sonst kann es einem jeder widerlegen. Jesus war auch so bekannte Person. Ich habe es ja vorher gesagt, er stand in der Öffentlichkeit. Es wäre damals für die Leute ein leichtes gewesen, ihn zu widerlegen, wenn irgendwas Falsches über ihn aufgeschrieben worden wäre. Was uns die Bibel erzählt über Jesus, sind keine Mythen, wie es der Petrus schreibt, keine Märchen, keine alternativen Fakten, keine Fake News. Es sind Tatsachenberichten von Augenzeugen. Und dann ist auch keine Frage, ob Maria, ob das eine Jungfrauengeburt war, als Jesus geboren wurde. Es ist keine Frage, ob Jesus übers Wasser gehen konnte. Es ist für mich keine Frage, ob die Speisung der 5000 wirklich so passiert ist. Manche sagen ja, naja, man könnte auch sagen, da haben die gebetet und dann ist ganz viel Essen von irgendwo, haben die Leute noch mitgebracht. Ich denke, wenn es in der Bibel drinsteht, Jesus hat über den Brot und den Fische gebetet und es ist geschehen, dann ist es so. Dann ist es eine Tatsache, die von den Leuten damals gesehen wurde. Die Sintflut ist für mich auch eine Tatsache. Die Schöpfung, wir haben es vorher davon gehört, wenn es in der Bibel steht, Durchquerung des Roten Meers, da gibt es eine Geschichte. Läuft einer über die Königstraße und jubelt, juhu, juhu, juhu. Und da fragt ein Passant, sag mal, was ist mit dir los? Du rennst hier wie verrückt. Ja, ich habe in der Bibel gelesen, die Israeliten sind beim Auszug aus Ägypten durchs Rote Meer gelaufen, ohne einen nassen Fuß zu kriegen. Das ist super, wie groß Gott ist. Und dann sagt der Passant, hey, ich habe das auch gelesen. Und mir hat mal jemand gesagt, das Rote Meer war an der Stelle nur 50 Zentimeter tief. Das ist also gar kein Wunder. Wenn man überlegt, jubelt weiter, juhu, juhu, juhu. Und dann sagt der Passant, sag mal, ich habe es dir doch gerade erklärt. Ist doch kein Wunder. Und sagt er, doch, guck mal, Gott hat es hingekriegt, dass die ganze Ägypter in 50 Zentimeter tiefem Wasser ersoffen sind. Also man kann sich die Bibel vielleicht hindrehen, wie man will, aber das, was drinsteht, hat einfach einen Hintergrund. Wenn man anfängt, irgendwelche Teile zu sagen, naja, ich glaube schon, dass die Bibel stimmt, aber Jungfrauengeburt, das ist doch nichts für uns aufgeklärte Menschen oder solche Sachen. Ich denke, wenn man anfängt, Teile irgendwie wegzudiskutieren und sagen, naja, ich glaube ans meiste, aber nicht an alles, dann, denke ich, gerät vielleicht irgendwann auch der ganze Rest ins Wanken. Jetzt könnten wir uns die Frage stellen, wie sicher können wir sein, dass das, was in der Bibel drinsteht, wirklich Gottes Wort ist. Das Original gibt es nicht mehr, die originalen Briefe auch von Petrus oder Paulus, Evangelie gibt es nicht mehr. Wer sagt uns, dass die Bibel nicht erfundene Geschichte ist, die irgendjemand mal aufgeschrieben hat? Oder, dass das Original vielleicht mal irgendwann gab, aber die Abschriften und Übersetzungen, das ist jetzt ganz anders, wie es damals aufgeschrieben wurde. Aber vom Neuen Testament gibt es ungefähr 6000 originale Fragmente. Somit ist die Bibel das am besten überlieferte historische Dokument, das es in der Geschichte gibt. Ich weiß nicht, wer es kennt, das ist das zweitbest überlieferte Buch der Geschichte von Homer, der Iliad. Davon gibt es nur 643 originale Fragmente. Und wenn wir dann weitergehen, das drittbeste wäre die gallischen Kriege vom Cäsar. Davon gibt es nur noch 10 originale Fragmente, also nur ein ganz bruchstückhaftes. Aber, jetzt in der Schule wieder, niemand stellt Homer oder Cäsar in Frage. Das gilt als Fakt. Wir haben 6000 Dokumente, 6000 Teilstücke. Wo gibt es da noch Zweifel? Dann gibt es noch das Argument, die Bibel in der heutigen Verfassung ist zu spät aufgeschrieben worden. Das, was wir heute haben, stammt aus dem 2. Jahrhundert. Da hat Jesus nicht mehr gelebt, da haben die Apostel nicht mehr, die Jünger nicht mehr gelebt. Eine Generation nach den Augenzeugen ist das, was wir heute haben. Aber, wir haben es vorher von den zwei Büchern gehört, das Buch vom Cäsar wurde, das, was wir heute haben, das älteste 900 Jahre nach Cäsar geschrieben. Und das, was vom Homer ist, der Iliad, 2100 Jahre später wurde das geschrieben. Und es wird als Original anerkannt. Wer nicht daran glaubt, dass die Bibel original ist, der kann eigentlich gar nichts glauben, was uns in der Schule oder sonst von Geschichte erzählt wird. Wenn das, was in der Bibel steht, keine Fakten sind, was gibt es dann für Fakten? In der Bibel stehen mindestens 6000 Mal Fakten. Wenn man die 6000 Dokumente, die man hat, mit der heutigen Bibel vergleicht, kommen auf ungefähr 99,5% Übereinstimmung. Das, was wir heute haben, im Vergleich zu den Teilstücke, die man gefunden hat. Und das restliche kleine halbe Prozent, das rührt aus Übersetzungsfehler oder in anderen Sprachen gibt es für manche Sachen 2, 3 Begriffe, dass sich da ein bisschen verändert hat. Ich würde sagen, für mich ist das Neue Testament eindeutig die unverfälschte Botschaft von Gott. Genauso ist es beim Alten Testament. Man liest es in der Bibel, wenn einer den kleinsten Buchstaben vergisst oder anders schreibt, was ihm da für Strafen androht werden. Das Alte Testament wurde sehr, sehr genau abgeschrieben und dann auch noch laufend kontrolliert. Da gibt es irgendwie Zählweisen mit mathematisch, wo dann jede Seite nochmal kontrolliert wurde, ob alles richtig ist. Und man hat in den Höhlen von Qumran alte Schriftstücke gefunden. Die waren, also es war eine Sensation, zum Teil über 1000 Jahre älter als alle anderen bekannten historischen Dokumente. Und sie passen genau zu dem, was in der Bibel steht. Die Bibel ist das unverfälschte, originale Wort Gottes. Wir besitzen also das Wort Gottes, wie es von Augenzeugen niedergeschrieben wurde. Über 3000 Prophetien aus der Bibel wurden bisher erfüllt. Man kann das nachprüfen. Aber keine einzige Prophetie, die drinsteht, wurde anders erfüllt, als sie drinsteht. Allein über 300 Prophetien aus dem Alten Testament über Jesus sind erfüllt worden. Und ganz viele von den Sachen hätte Jesus nicht nachlesen können in den Schriften und sagen, das machen wir jetzt halt so, dann sieht es aus, als ob es ich bin. Jungfrauengeburt, da hätte er nichts dran drehen können. Über den Vorläufer wurde geschrieben, über den Johannes. Geburt in Bethlehem, dass er auf dem Esel nach Jerusalem reitet. 30 Silberstücke als Lohn für den Judas, dass er still bei der Anklage war, die Hände und die Füße durchbohrt. Die Flucht nach Ägypten, dass sein Gewand geteilt wird, dass er zusammen mit Verbrechern gekreuzigt wurde. Also über 300 Sachen, die im Alten Testament über Jesus drinstehen, wurden alle erfüllt. Jetzt könnte man ja sagen, naja, Zufall. Wie wahrscheinlich wäre es, dass sich alle die über 3000 Prophetien aus dem Alten Testament zufällig erfüllt haben? Dazu habe ich euch ein Video. Genießt's.
Guten Tag. Wir wollen heute die Glaubwürdigkeit der Bibel unter die Lupe nehmen. Wir tun dies anhand von biblischen Prophetien. Prophetien sind Vorhersagen der Heiligen Schrift. Wenn sie sich zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen, kann man daraus Rückschlüsse auf die göttliche Herkunft der Bibel ziehen. Werfen wir einmal einen Blick auf eine solche Vorhersage. Durch den Propheten Hesekiel kündigt die Bibel die Zerstörung der Metropole Tyros an. Weiter sagt die Bibel voraus, dass alle Trümmer der Stadt ins Wasser geschmissen werden. Das sagt die Bibel. Schauen wir in die Geschichte. Tyros wird tatsächlich zerstört, aber die Trümmer der Stadt bleiben liegen. Doch 2,5 Jahrhunderte später beginnt Alexander der Große seine Feldzüge. Er stößt auf eine Inselstadt nahe des zerstörten Tyros. Doch Alexanders Schiffsflotte reicht nicht aus, um sie einzunehmen. Und so entschließt er sich zu einem tollkühnen Plan. Er lässt alle Ruinen des alten Tyros mühsam ins Wasser schmeißen, um mit dem Schutt eine Verbindung zwischen Festland und Insel zu schaffen. So erfüllt sich auch die biblische Prophetie, dass Tyros Ruinen ins Wasser geschmissen werden. Wir finden in der Bibel 3268 Prophetien, die sich im Laufe der Zeit erfüllt haben, aber noch keine Vorhersage hat sich jemals als falsch erwiesen. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle 3268 prophetischen Worte zufällig erfüllt haben? Nehmen wir einmal an, jede Prophetie hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 50%. 50% Wahrscheinlichkeit, dass sich die Prophetie erfüllt und 50%, dass sie sich nicht erfüllt. Dabei lassen wir außer Acht, dass die Erfüllung der meisten Prophetien weitaus unwahrscheinlicher ist. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung potenzieren wir nun den Grundwahrscheinlichkeitsfaktor 0,5 mit der Anzahl der Prophetien. Wir multiplizieren also 0,5 mit 0,5 und das Ergebnis daraus wiederum mit 0,5. Und das 3268 Mal. Das Ergebnis 1,7 mal 10 hoch minus 984 ist eine 0, mit 983 Nullen, ehe die 17 folgt. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Doch stellen wir uns diese Wahrscheinlichkeit einmal bildlich vor. Wir schmeißen eine rote Ameise in eine Badewanne. Anschließend füllen wir sie komplett mit schwarzen Ameisen. Oh. Die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Badewanne zufällig die rote Ameise zu ziehen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 25 biblische Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Um einen Gegenwert für unsere 3268 Vorhersagen zu bekommen, brauchen wir also noch mehr schwarze Ameisen. Deswegen überschütten wir nun ganz Portugal mit einer 5 Meter dicken Schicht von Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo über Portugal abzuspringen und mit verbundenen Augen zufällig die einzige rote Ameise aus diesem Haufen zu ziehen, entspricht 1 zu 46 Trillionen. 1 zu 46 Trillionen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 65 Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also noch mehr schwarze Ameisen. Wir überschütten nun den gesamten Erdball mit Ameisen. Eine 10 Meter dicke Ameisenschicht wimmelt nun auf unserem Planeten. Darunter befindet sich wieder eine rote. Die Wahrscheinlichkeit, diese zufällig herauszuziehen, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 78 biblische Vorhersagen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also mehr schwarze Ameisen. Man schätzt das Universum auf einen Durchmesser von rund 30 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr hat 9,5 Millionen Kilometer. Wow. Wir füllen das ganze Universum mit Ameisen, darunter auch eine einzelne rote. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo im Universum mit verbundenen Augen zufällig die rote Ameise zu erwischen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 288 Prophetien zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also viel mehr schwarze Ameisen. Also, was denken Sie, wie viele Ameisenuniversen brauchen wir? Tja, wir brauchen mehr als 2, auch mehr als 200 oder 2 Millionen. Um einen Gegenwert zu bekommen, müssen wir ganze 5 mal 10 hoch 876 Universen mit Ameisen füllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle erfüllten biblischen Prophetien nur zufällig aufgegangen sind, ist also genauso gering wie die Wahrscheinlichkeit, dass man aus all den Millionen mal Nonmilliarden Ameisen zufällig die einzige rote herauszieht. Wenn Sie dennoch glauben wollen, dass alles nur Zufall ist, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao!
Also in der Wissenschaft spricht man schon von einer Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 10 hoch 50 als unmöglich. Was ist das denn für eine Zahl? Also es kann eigentlich gar nicht anders sein. Bewiesen, könnte man sagen. Die erfüllte Prophetien sind ein starkes Argument dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Jesus der verheißene Messias ist, der uns geschenkt wurde. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt es eigentlich keinen Zweifel daran. Die Bibel muss von jemandem stammen, der außerhalb unserer Zeit steht, der über alles, was kommen wird und was war, Bescheid weiß. Ist es nicht beruhigend, dass wir zu so einem allmächtigen Gott Vater sagen dürfen und dass er uns als sein Kind annimmt? Die Bibel hat 66 Bücher und wurde von 60 verschiedenen Autoren geschrieben. Aus unterschiedlichen sozialen Schichten, vom Hirte über König und alles Mögliche war da dabei. Und in drei verschiedene Sprachen. Und trotzdem zieht sich ein roter Faden durch die ganze Bibel, von Mose bis zur Offenbarung. Wer schon mal predigt hat, weiß, wie schwer es ist, ein roter Faden so 20 Minuten durch die ganze Predigt durchzufinden. Aber in der Bibel geht es durch 66 Bücher. Wie hat Gott es geschafft, ja, dass alle die verschiedenen Autoren über den langen Zeitraum das geschafft haben, alles das zu schreiben, was Gott von ihnen haben wollte? Der Paulus gibt uns im 2. Timotheus einen Anhaltspunkt, wie das abgelaufen sein könnte. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den rechten Weg zu kommen und so zu leben, wie Gott es gefällt. Und auch unser heutiger Text gibt uns den gleichen Hinweis. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Die Bibel ist also keine literarische Erzählung, keine Erfindung, kein menschliches Produkt. Auch nicht manche sagen, naja, das ist schon irgendwie von Gott, aber Menschen haben das geschrieben und da noch ein bisschen was dazu erfunden. Nee, die Bibel ist Gottes Offenbarung an uns Menschen. Geschrieben von Menschen, aber von Gott inspiriert oder eingehaucht, sagt man auch, durch den Heiligen Geist. Aber trotz aller Logik und Wahrscheinlichkeit und Vernunft und Beweise kann man Gott und die Echtheit der Bibel und den Glauben nicht beweisen. Es ist immer noch Glauben und keine Wissenschaft. Denn trotz aller Argumente kann kein Mensch glauben, indem er irgendwelche wissenschaftliche Argumente sich anhört. Man kann nur zum Glauben an Gott kommen, indem der Heilige Geist einem die Augen öffnet, dass man Gottes Herrlichkeit erkennt. Aber wir können unsere Mitmenschen von der Beziehung zu Gott erzählen. Oder so leben, dass andere spüren, dass Gott in unserem Leben eine Rolle spielt. Und ich denke, das geht weit über alle Fakten, die wir gerade gehört haben, hinaus. Wir haben vorher gesungen, ich kann nicht schweigen. Geht es euch auch so? Sprudeln wir Gottes Wort nur aus uns raus? Auch wenn man nicht gefragt werdet, so wie es bei Petrus und Johannes war vor dem Hohen Rat. Oder sind wir lieber still, wenn es darum geht, sich zu Gott zu bekennen? Sind wir Wegweiser für unseren Nächsten auf ein Leben mit Gott, auf Jesus? Oder lassen wir andere ruhig der falsche Weg gehen, indem wir nichts sagen? Kennt ihr das auch, wenn jemand von früher erzählt? Wenn es irgendeine ganz besondere Situation in seinem Leben gab oder so. Also uns geht es oft so, wenn man zusammenhockt, über das Zeltlager von früher oder Freizeit redet. Das waren solche Situationen, wo gefühlt Gott uns näher war, wo man ganz enge Beziehungen zu Gott hatte, als es sonst im normalen Alltag war. Wir haben Gottes Wirken an ganz vielen Stellen erlebt. Wir werden jetzt vielleicht uns nicht gleich hinsetzen und einen Brief schreiben. Wir werden uns jetzt nicht gleich hinsetzen und einen Brief schreiben drüber, was wir mit Gott erlebt haben. Obwohl, vielleicht wäre es manchmal gar nicht schlecht. Wir würden uns das aufschreiben, was wir mit Gott erlebt haben, dass wir es nicht vergessen. Uns nicht nur für uns immer stille Tagebuch aufschreiben, sondern es anderen Leuten auch erzählen. Wir haben ja hier einmal im Quartal mit Gott erlebt. Das ist eine sehr gute Gelegenheit dafür, dem zu weitererzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Aber wir sollen es auch nicht nur hier im Haus erzählen, hinter verschlossenen Türen, in einer kuscheligen Einheit oder so, sondern andere Leute brauchen das genauso, dass sie erzählt bekommen, was wir mit Gott erlebt haben. Lasst uns anderen Menschen an dem, was wir erlebt haben, teilhaben. Petrus erinnert an eine ganz besondere Begebenheit, die er mit Jesus hatte, als sie auf den Berg stiegen, als Mose und Elia da waren und er sah, wie Jesus sich verändert hat, wie er zu Gott wurde, heilig. Und Gottes Stimme hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich von Herzen freue. Gott hat ihn bestätigt, zum zweiten Mal, das erste Mal, wissen wir ja, in der Wüste, bei der Taufe vom Johannes, und das ist das zweite Mal. Und wenn wir Jesus Opfer annehmen, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, dann gilt es für uns genauso. Er sagt, Edgar, du bist mein geliebter Sohn. Simone, du bist meine geliebte Tochter. An euch freue ich mich von ganzem Herzen. Und das trotz unserem sündigen Leben. Obwohl wir so sind, wie wir sind, auch wenn wir oft Fehler machen, manchmal sogar immer wieder die gleichen Fehler. Gott sagt, er hat Gefallen an uns von ganzem Herzen. Entscheidend ist nicht, wie wir leben, sondern dass wir unser Leben Jesus übergeben und ihm unsere Sünde bekennen. Petrus sagt uns in unserem Text, denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in unsere Herzen scheint. Der Detlef hat es vor 2 Wochen Predigt übers Licht gemacht, das ist für mich, der Sarg heute wegfalle. Aber auch im Psalm 119 steht es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf deinem Weg. Durch Gottes Wort, durch die Bibel, offenbart sich Gott uns und bringt Licht in unser Leben. Er erzählt uns, wie er die Welt erschaffen hat und alles, was drauf lebt. Was für ein toller, kreativer Gott haben wir. Er zeigt uns durch die 10 Gebote, wie das Leben untereinander gelingen kann. Viele Leute sagen, ja, die 10 Gebote sind so eine Einengung. Man darf das und das und das nicht und alles wird langweilig, wenn man Christ ist. Ganz im Gegenteil. Das ist keine Einengung unserer Freiheit, sondern Gottes Masterplan, wie unser Leben hier auf der Erde gelingen kann. So wie der Leuchtturm ungefähr. Der Leuchtturm hat früher den Schiffen gezeigt, hier ist Gefahr, bleib hier weg, fahr weiter rüber. Und so ist die Bibel für uns auch. Gott will uns sagen, lasst das und lasst das, weil da begebt ihr euch in Gefahren. Und er zeigt uns, wie treu er sein Volk durch die Geschichte begleitet hat. Und wir kennen das Alte Testament und das Neue, wie oft die Israeliten gesagt haben, nö Gott, wir brauchen dich nicht, wir machen es ohne dich oder anders oder mit anderen Göttern. Und trotzdem bleibt Gott treu. Ohne die Bibel, ohne das Alte und das Neue Testament, ohne Gottes Wort, würdet mir weiter in der Dunkelheit leben, in der Gottesferne. Wenn so ein Leuchtturm früher aus war, und zwar Sturm, dann sind die Schiffe gegen die Felsen gelaufen. Die sind gestrandet, die waren kaputt. Und so wird es uns ohne Bibel gehen. Unser Leben kann nicht wirklich gelingen ohne Gottes Wort. Aber viele Menschen leben heute immer noch in der Dunkelheit. Ohne Gottes Wort, ohne Hoffnung, ohne Licht. Unsere Aufgabe ist, ihnen das Licht weiterzugeben. Dass Gott durch uns durchstrahlt, dass wir ja, sein Wort verkündet. Wir haben es geschenkt gekriegt von ihm, für nichts. Wir mussten nichts dafür tun. Lasst uns an die Umwelt abgeben. Nicht irgendwie einkaschelndes Licht und für uns behalten, hier im Vereinshaus oder daheim im Schlafzimmer oder wo man sonst Bibel leset. Gebt es an die Umwelt weiter. Wir sind beauftragt im Missionsbefehl, Gottes Licht an die Welt hinauszuscheinen. Der Morgenstern, von dem Petrus schreibt, ist der letzte helle Stern am Himmel, wenn die Nacht vorbeigeht, kurz bevor die Sonne aufgeht. Er ist der Vorbote des kommenden Tages. Er zeigt uns, die Nacht ist gleich vorbei, gleich geht die Sonne auf, der Tag bricht an. Jesus ist unser Morgenstern. Durch sein Kommen in unsere Welt hat er uns gezeigt, der Tag kommt. Die Nacht ist bald vorbei und Gott wird sein Reich hier aufrichten. Wir dürfen uns darauf freuen, dass Jesus wiederkommt und dass wir alle bei ihm sein dürfen. Aber nicht nur wir alleine. Wir sollen es an andere weitersagen, sollen das Licht ja, in die ganze Welt hinausscheinen. Lasst uns Zeuge für Jesus sein. Hier in Harthausen oder wo auch immer ihr seid, an eurem Arbeitsplatz, ihr Teens in Rumänien. Amen.